Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, schönen guten Tag. Hier ruft Thomas Meierfalk aus der JVA Freiburg an.
Hallo Thomas, hier sind Conny und Emma. Du bist goldrichtig bei uns.
Hallo.
Wunderbar. Schön euch zu hören. Grüß euch.
Ja, ebenso. Cool, dass das klappt. Ja, wie ist es denn bei euch? Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was es für Neuigkeiten aus der JVA gibt? Gerade auch nochmal mit dem, hat ja in den Medien gehört, dass es jetzt irgendwie auch einen Corona-Fall in der JVA Freiburg gab und die Maßnahmen wieder auch innerhalb des Knastes so ein bisschen verschärft wurden. Vielleicht magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was es da gerade so Neues gibt.
Ja, herzlichen Dank. Und zwar am 4. Dezember, Freitagabend gegen 17.30 Uhr, kamen Bedienstete in der Sicherungsverwahrung und haben alle Hafträume zugeschlossen. Also normalerweise sind im Bereich der Sicherungsverwahrung aktuell die Hafträume bis 18.45 Uhr geöffnet. Und dann kam halt einfach ein Bediensteter und hat gemeint, es gäbe einen Generaleinschluss in der gesamten Anstalt. Das war die einzige Begründung. Knapp zwei Stunden später hat sich der Anstaltsleiter persönlich gemeldet und hat mitgeteilt, es hätte einen Corona-Fall im Bereich der Strafhaft gegeben, dessen Rückverfolgung gescheitert sei. Also man wisse auch nicht, wo er sich infiziert habe. Und deswegen würde die Gesamtanstalt bis auf Weiteres unter Verschluss genommen. Mhm. Sogenannter Klappenbetrieb würde angeordnet. Das bedeutete, dass dann in den Folgetagen die ganzen Maßnahmen dauerten bis Mittwoch, den 9. Dezember, abends 17.30 Uhr. Das bedeutete also Klappenbetrieb, dass die Luke, die in jeder Haftraumtüre vorhanden ist und die ja normalerweise geschlossen ist, morgens kurz aufgemacht wurde. Dann guckte der Beamte rein, nahm, wer hatte abzugeben, hatte Post mit, schloss die Klappe wieder und das war dann letztlich der Kontakt mit dem Personal noch einmal zum Mittagessen, um das Mittagessen reinzureichen, wer das Mittagessen haben wollte. Ebenso mit dem Abendessen. So lief es am Samstag und Sonntag. Das heißt, da verließ wirklich kein Insasse die Hafträume. Das heißt, da war wirklich 24 Stunden am Tag der Haftraum geschlossen, kein Besuch, kein Hofgang, also wirklich den Haftraum nicht verlassen. Am Montag gab es dann wieder eine Durchsage des Anstaltsleiters gegen 11.45 Uhr. Nicht des Anstaltsleiters, sondern des Anstaltsarztes. Er bat nochmal sehr um Verständnis für die Maßnahmen wegen des Corona-Falls. Und am späten Mittag um 13.30 Uhr, da hat dann sich der Anstaltsleiter nochmal persönlich gemeldet, hat versichert, dass man sehr bemüht sei, die Maßnahmen so kurz wie möglich aufrechtzuerhalten, hat mitgeteilt, dass ein sogenannter Diagnosetruck, der in der JVA Mannheim stationiert ist, hierher in die JVA Freiburg käme, um alle Insassen zu testen. Dieser Diagnosetruck wurde im Frühjahr dieses Jahres ins Leben gerufen, als die Corona-Pandemie auch begann, den Justizvollzug zu beeinträchtigen. Und dieser Diagnosetruck weist durch Baden-Württemberg von Anstalt zu Anstalt, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, um Bedienstete und halt eben in dem Fall dann auch Insassen zu testen. Und diese Testung erfolgte dann tatsächlich am Folgetag, am Dienstag, den 8.12., okay. Schon früh morgens. Also halbwegs früh morgens, so gegen 8 Uhr, begannen dann die Testungen. Das heißt, man diese Dame, die dann den Nasen-Mundabstrich nahm, ging von Haftraum zu Haftraum, also kurz Haftraumtüre auf, Mund-Nasen-Abstrich genommen, Türe wieder zu. Am Montag und Dienstag konnte man dann auch einmal kurz duschen. Das heißt, jeder Insasse wurde einzeln aus dem Haftraum gelassen für wenige Minuten, um zumindest der Körperpflege nachzugehen. Und ansonsten blieben halt wirklich die Hafträume geschlossen. Besuche und Hofgänge fanden nicht statt. Am Mittwoch, den 9.12., gab es gegen 17.30 Uhr wieder eine Durchsage des Anschlussleiters. Er bestätigte, dass sich keine weiteren Corona-Fälle ereignet hätten. Also es wurde nichts aufgedeckt im Rahmen der ganzen Testung, die die Universität Mannheim dann ausgeführt hatte. Also die Tests wurden nach Mannheim gebracht und dort von der Universität ausgewertet. Und es würde dann auch wieder Normalbetrieb erfolgen ab dem Folgetag. Und wenige Minuten nach der Durchsage des Anschlussleiters hat man dann wohl auch, um die Gesamtsituation nochmal zu entspannen, die Hafträume alle geöffnet, sodass man wenigstens noch für eine Stunde ungefähr sich auf dem Stockwerk bewegen und mit anderen Insassen wieder sprechen konnte. Und das war so die Corona-Geschichte. Die Badische Zeitung hat am 8.12. das Thema aufgegriffen, hat da auch kurz drüber berichtet. Allerdings, wie so oft leider, nur ausschließlich aus Sicht des Anschlussleiters. Und was halt eben im Rahmen auch der BZ-Berichterstattung nicht zum Tragen kam, was es halt eben bedeutete, diese Quarantäne, dass halt eben die gesamten Insassen für 5 Tage letztlich in ihren Hafträumen weggeschlossen wurden. Letztlich ist es natürlich auch vergleichbar mit Menschen, die draußen in Quarantäne sitzen, die müssen dann auch in ihren Wohnungen bleiben. Allerdings mit dem Unterschied, dass ein Großteil der Menschen draußen halt über moderne Kommunikationsmittel verfügt, Internet, Smartphone und was weiß ich noch alles. Das haben wir halt hier im Bereich des Justizvollzuges nicht zugänglich. Wir im Bereich der Sicherungsverwahrung haben zumindest Haftraumtelefonie. Das heißt, in unseren Hafträumen sind Telefonapparate installiert. Das fehlt selbstverständlich komplett im Bereich der Strafhaft und der Untersuchungshaft. Allerdings hat der Anstaltsleiter wohl Anfang der Woche dann auch zugesichert, dass einzelne Insassen dann durchaus auch mal fürs Telefonieren aus den Hafträumen dann geholt werden. Ob dem so war, das kann ich aufgrund der Trennung von der Sicherungsverwahrung zur Strafhaft nicht selber nachprüfen. Aber es ist natürlich für die Insassen sehr belastend gewesen, 5 Tage einfach weggeschlossen zu werden, ohne irgendeine konkrete Information auch, außer der Durchsage des Anstaltsleiters. Das ist ja schon bedenklich genug, wenn die ganzen Insassen wenigstens die Sprache verstehen würden. So ist es im Fall der Sicherungsverwahrung, aber wir haben ja hunderte Insassen im Bereich der Untersuchungs- und Strafhaft, die aus anderen Ländern kommen und die der deutschen Sprache halt eben nicht so mächtig sind. Das heißt, es wäre in dem Fall auch noch zu kritisieren, dass keine Durchsagen in gängigen Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Spanisch erfolgt sind. Und für die Insassen, die halt eben die deutsche Sprache nicht so gut verstehen, und das ist halt eben ein großer Teil der Insassen, die standen natürlich dann da und wussten nicht, was ihnen geschah.
Okay, also harte Tage hinter euch habt ihr in der JVA gehabt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du dann auch die Perspektive von innen, die Perspektive der Gefangenen hier nochmal deutlich gemacht hast, die es genau nicht in die BZ geschafft hat, aber zu Radio Dreieckland. Ich hoffe, es hören viele Leute. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, bevor wir zu unserem Interviewthema? Da hatten wir uns ja überlegt, dass wir heute gerne mit dir über das Thema soziale Beziehungen, Beziehungen sprechen möchten. Gibt es vielleicht davor noch ein anderes Thema, was dir gerade wichtig ist anzusprechen? Sonst irgendwas, was passiert ist, also was es Neues gibt?
Also ein letzter Punkt noch zu dem Thema Corona. Es gab jetzt gestern einen Aussagen wieder vom Anstaltsleiter für den Bereich hier der Sicherungsverwahrung, dass wegen des allgemeinen Lockdowns vor den Gefängnismauern ab dem heutigen Tag sämtliche therapeutischen Maßnahmen, Einzeltherapien, Gruppentherapien, Stationsversammlungen, das Verlassen der Anstalt im Rahmen von sogenannten therapeutischen Begleitausgängen vorübergehend ausgesetzt seien, bis offenbar kommendes Jahr dann eben neue Maßnahmen getroffen werden.
Okay, also auch eine triste Zeit, die euch dann noch bevorsteht.
Ja, aber Gefängnis ist prinzipiell trist, aber
ja.
Das ist ein anderer Punkt. Ja. Ja, sollen wir zu dem Thema Beziehungen kommen? Was ist denn da, was wären da so deine Idee oder Fragen erstmal?
Genau, also zuerst hatten wir uns überlegt, wir hatten jetzt über das Thema Corona gesprochen und du hast ja auch erwähnt, dass Besuche gerade nicht möglich sind. Welche Auswirkungen haben denn diese Maßnahmen, die es jetzt innerhalb der JVA gibt, auch auf dieses Thema soziale Beziehungen nach außen? Welche Möglichkeiten hast du da, habt ihr da gerade den Kontakt zu halten, Beziehungen zu pflegen? Wie gestaltet sich das gerade?
Für den Bereich der Sicherungsverwahrung, um damit kurz anzufangen, wie gesagt, wir haben die Haftraumtelefonie, aber im Bereich der Besuche haben wir, abgesehen davon, dass wir halt ein paar Stunden mehr Besuche haben, theoretisch 10 Stunden Besuche, im Bereich der Strafhaft ist es 1 Stunde Besuch, unterscheiden sich da bis auf die Dauer die Modalitäten eigentlich nicht. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Besuchsmodalitäten auch verändert. Im Bereich der Strafhaft gab es früher einen, oder den Raum gibt es natürlich immer noch, da waren 6 oder 7 Tische drin. Da saßen dann 3 bis 4 Leute an einem Tisch. Also da kamen dann in so einem kleinen Raum relativ viele Menschen zusammen. Das wurde jetzt komplett zusammengestrichen. Da dürfen maximal, glaube ich, 2 oder 3 Menschen noch in diesem Raum sein mit einer großen Trennscheibe zwischen sich aus Plastik, müssen den Mundschutz tragen permanent. Deswegen ist ein Teil der Insassen umgestiegen auf die Möglichkeit des Skypens. Das hat das Justizministerium im Zuge der Pandemie vor einigen Monaten in gesamt Baden-Württemberg in den Haftanstalten eingeführt. Also wenn die Corona-Pandemie irgendeinen positiven Nebeneffekt hatte, dann ist es der Vorstoß in das 21. Jahrhundert für den Justizvollzug im Bereich des Skypens.
Mhm.
Das nutzen tatsächlich viele Gefangene. Gerade vor ein paar Tagen hatte ich nochmal Gelegenheit, mit dem Besuchsbeamten zu sprechen. Der hat gemeint, was natürlich besonders bedrückend sei, dass so gut wie keine Kinder mehr kommen. für inhaftierte Väter, Onkel oder so. Und für natürlich ganz besonders noch mehr natürlich für die betroffenen Kinder. War es halt immer eine gute Gelegenheit, also vor der Pandemie, halt eben die ganzen Kinder zu sehen, sie in den Arm zu nehmen. Es wurde dann auch entsprechendes Spielzeug für die Kinder vorrätig gehalten. Und aufgrund des absoluten Kontakt- und Berührungsverbotes im Zuge der Pandemie wurden dann auch spezielle Trennscheiben eingeführt, also die auch die kleinen Kinder dann nicht mehr überwinden konnten. Und normalerweise ist ein Kind, das rennt ja dann auf den Papa, auf den Onkel oder wen auch immer auch zu und will sie in den Arm nehmen. Und der Bedienstete hat gemeint, also nachdem diese Scheiben da eingeführt wurden, nahmen die Kontakte noch mehr ab und jetzt kommen eigentlich so gut wie keine Kinder mehr. Und das ist natürlich für die Kinder besonders verheerend, das ist für die Partnerinnen, aber auch für die Mütter und für die Väter und für die Freunde und Bekannten natürlich besonders verheerend, wenn auch gar kein Körperkontakt mehr eigentlich möglich ist. Mhm. Ich meine, draußen vor den Mauern gibt es natürlich auch bestimmte Distanzregeln, die eingehalten werden sollten, aber in der Praxis natürlich dann ja halt eben auch entsprechend kreativ ausgelegt werden. Das heißt, wir haben diesen Aspekt, dass die Besuche reduziert wurden auch. Das heißt, den Insassen steht es auch nur noch eine Stunde Besuch im Bereich der Strafhaft zu. Das ist das gesetzlich vorgesehene Minimum in Baden-Württemberg. Vor der Pandemie wurden durchaus 3, 4 oder 5 Stunden Besuch im Monat genehmigt, je nach Kapazität im Bereich der Besuchsabteilung. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung hatten wir ja oder haben ein gesetzliches Minimum von 10 Stunden Besuch im Monat. Ich hatte in guten Monaten auch mal 15 oder 20 Stunden Besuch, auch je nach Raumkapazität der Besuchsabteilung. Und ich selber, ich verzichte aktuell auf Besuche, weil ich möchte auch Menschen nicht zumuten. Also jetzt sowieso nicht, jetzt geht's ja nicht wegen den weiteren verschärften Lockdown-Maßnahmen, aber auch im Vorfeld nicht. Also so knapp 2 Monate habe ich auch auf Besuche verzichtet. Jetzt bin ich natürlich etwas anders gestrickt vielleicht. Ich habe Telefon, ich habe die Briefe. Aber für die Menschen, die natürlich Schwierigkeiten haben, zum Beispiel sich brieflich auszudrücken, die im Bereich der Strafhaft nicht die Möglichkeiten haben zu telefonieren, was ja auch durchaus ein Kostenfaktor ist. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung können wir angerufen werden. Das reduziert einfach den Kostenaufwand für die Insassen. Das geht im Bereich der Strafhaft nicht, weil dort hängen die Apparate auf den Fluren. Das heißt, der Insasse muss dann halt eben die Telefonkosten bezahlen. Das heißt, da sind die Insassen dann reduziert letztlich auf die Telefonkontakte. Wenn Menschen können natürlich Briefe schreiben, wie gesagt, aber wenn ein Großteil der Insassen Leserechtschreibschwäche hat, und das ist halt leider so, oder sie kommen aus verschiedenen Staaten der Welt, dann ist es halt mit dem Briefkontakt nicht so weit her. Das heißt, die Möglichkeiten, wichtige Beziehungen zu pflegen, Partnerschaften zu pflegen, familiäre Beziehungen zu pflegen, werden durch die Corona-Maßnahmen erheblich beeinträchtigt. Sie sind ohne Corona schon ziemlich schwer zu pflegen. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, was Gefängnis bedeutet überhaupt für Beziehungsgestaltung. Und während der Corona-Phase natürlich noch viel mehr. Ja. Während draußen, die Menschen aufs Internet auch ausweichen können, fällt das hier bis auf die Möglichkeit des Skypens völlig flach. Und das Skypen ist halt eben auch ganz, ganz streng gebunden an die entsprechenden Vorgaben der Justizvollzugsanstalt. Man muss einen konkreten Termin ausmachen, also eine konkrete Uhrzeit. Zu der Uhrzeit muss dann auch alles klappen. Das heißt, die entsprechende Person muss dann halt eben auch an ihrem Computer sitzen. Und so diese Spontanität der Beziehung fällt da völlig weg.
Mhm. Du hattest das Thema Kinder angesprochen, das Thema Familie. Was wäre denn so dein Eindruck, wie viel Knast halten Familien aus? Wie wirkt sich so eine Gefangenschaft, dieses Weggesperrtsein über mehrere Jahre auf die Beziehung zur eigenen Familie, zur Herkunftsfamilie oder auch zu Freunden aus? Was wäre da so deine Einschätzung? Spielt da auch beispielsweise die Haftdauer eine besondere Rolle oder auch der Ort, an dem man in Haft ist?
Also zum Themenbereich familiäre Beziehungen muss noch vorausgeschickt werden, dass ein nennenswerter Teil der Insassinnen und Insassen, ja bundesweit, also das gilt ja nicht nur für die JVA Freiburg, sondern das gilt eigentlich letztlich für jedes Gefängnis, aus sogenannten Broken Home Konstellationen kommen, also aus oft sehr biografisch sehr problematischen Familienverhältnissen. Da haben wir Gewalterfahrung, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt. So dass ein Großteil der Insassen auch da ganz schwierige familiäre Beziehungen hat, auch dann mitunter ist vielleicht sogar gar nicht vermisst, wenn kein Kontakt zur Familie besteht, wo dann also eher der Freundesbekanntenkreis oder auch eben eine Lebenspartnerin oder ein Lebenspartner ein viel höheres Gewicht bekommt in der Beziehungsgestaltung. Also ich möchte jetzt nicht, weil es eben Weihnachten ist, dann auf diese Familie so sehr abheben.
Ja.
Die Beziehungen werden natürlich auf eine extrem harte Probe gestellt. Ein Großteil der Beziehungen endet halt eben dann auch in Scheidungen. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft. Ich habe hier in der Justizvollzugsanstalt vor wenigen Jahren den Abiturkurs besucht und ein sehr freundlicher Mitschüler von mir, der 15 Jahre oder 20 Jahre jünger ist als ich, der hat in dieser Zeit seine Freundin, mit der er auch schon vor der Haft eine Beziehung hatte, dann verloren, weil sie einfach die lange Haftzeit, er hatte 6 Jahre zu verbüßen, nicht mehr tragen konnte. Und er hat wirklich monatelang körperlich, also psychisch und körperlich richtig gelitten. Und ich bin froh, dass er sich nichts angetan hat. Aber sowas ist natürlich dann existenziell belastend. Natürlich verlassen auch draußen Partnerinnen und Partner sich gegenseitig. Allerdings hat man dort halt eben dann die Möglichkeit, sich vielleicht im Freundeskreis aufgefangen und aufgehoben zu fühlen. Und das ist durch die Vereinzelung in einer Haftanstalt einfach natürlich auch situationsbedingt gar nicht leistbar. Wenn Insassen also schon vor der Inhaftierung eine Partnerschaft hatten, dann ist einfach durch die Inhaftierung klar, der einfach einer extrem großen Belastung ausgesetzt. Der Insasse hier lebt ja monogam, weil er keine Möglichkeit hat, sich eigentlich, wenn er heterosexuell ist, sich anders zu orientieren. Die Frau draußen muss letztlich alles stemmen, oder der Partner draußen. Sie hat dann mitunter, wenn ein Kind da ist, nicht nur das Kind zu versorgen, sondern muss plötzlich auch noch die ganzen Nöte des Gefangenen aushalten. Und das halten viele Beziehungen dann nicht aus und enden dann halt eben in der Scheidung. Und wenn Gefangene früher eine Beziehung hatten, da sind mir im Laufe der Jahre auch immer viele begegnet, dann sind sie schon froh, wenn sie im Verlauf der ganzen Jahre den Kontakt zu Kindern halten können. Das ist allerdings auch wieder sehr schwierig, weil manche Jugendämter da dann auch ihr Veto einlegen oder versuchen, der Kindsmutter nahezulegen, den Kontakt zu beenden, weil es halt eben, und das ist tatsächlich leider natürlich auch Realität, für das Kind im sozialen Kontext auch schwierig sein kann, wenn dann ruchbar wird, dass der Papa im Gefängnis sitzt. Das ist halt heutzutage nach wie vor ein soziales Stigma. Das Kind wird dann gehänselt an der Schule, wird vielleicht auch ausgegrenzt. Und das bringt natürlich dann auch die inhaftierten Väter in einen Gewissenskonflikt, wenn sie zum Wohle ihres Kindes auf den Kontakt verzichten sollen. Dann bricht ihnen das natürlich auch das Herz, auch ganz verständlich. Prinzipiell sind einfach die Möglichkeiten, Kontakte von der Haft aus mit Menschen außerhalb der Haftanstalten zu pflegen, extrem eingeschränkt. Vollzugsanstalten lernen ja auch im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen dazu. Insofern gibt es in immer mehr Haftanstalten Mütter-Kind- oder Vater-Kind-Projekte. Das heißt, es gibt dann bestimmte Nachmittage. Hier in Freiburg war das vor der Pandemie, ich glaube einmal im Monat, die Möglichkeit oder einmal im Quartal. Das weiß ich nicht so genau, ich bin selber kein Vater, aber ich habe es von anderen Insassen erzählt bekommen. Die Möglichkeit, sich in einem größeren Raum gemeinschaftlich zu treffen. Das heißt, da kommen dann die ganzen Kinder, die inhaftierten Väter zusammen unter einer gewissen Aufsicht auch von der Anstalt, logischerweise, wir sind ja eine Haftanstalt, um dann halt eben viel freier miteinander umzugehen, als es halt eben in diesem Zwangskontext des normalen Regelbesuchs stattfindet. Und das ist nicht nur, oder überhaupt, da steht nicht im Fokus eigentlich das Wohlfühlen des inhaftierten Vaters oder der inhaftierten Mutter, wenn es in einer Frauenhaftanstalt ist, sondern da geht es zum Glück einfach um das Kind, weil das Kind nimmt natürlich auch Schaden, wenn es den Kontakt zu einem Elternteil auf lange Sicht halt eben nicht pflegen kann. Das ist also so eine Möglichkeit, versuchen, da die Beziehung einerseits zu stärken und aber auch Schäden letztlich auf allen Seiten ein bisschen zu minimieren. Ja. Aber am Ende, wir sind in einem Gefängnis, es ein Großteil scheitert.
Wie ist denn das, wenn man jetzt eine Partnerin hat? Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei Besuchen, dass man so ungestört ist, um sich nahe zu kommen, Intimität intim zu werden, ohne beobachtet zu sein? Gibt es da so Räume für oder ist das ausgeschlossen?
Seit den 90ern in Baden-Württemberg, Vorreiter war die JVA Bruchsal, seinerzeit unter dem Anschlussleiter Herrn Preusker. Der hat es dort in der JVA Bruchsal eingeführt. Das nennt sich dann Langzeitbesuch. Das sind dann ist in Containerbauweise errichtet worden, ich glaube 2 oder 3 Räume. Jeder Raum hatte eine Couch, hatte auch eine kleine Küche, damit man sich auch noch was kochen konnte, wenn man wollte, um was zu essen. Und dort war man dann für 3 oder 4 Stunden also wirklich völlig unbeobachtet. Und dann konnten die Menschen da tun oder können tun, was sie möchten. Das ist auch hier in der JVA Freiburg dann einige Jahre später, oder man muss auch sagen, viele Jahre später auch eingeführt worden. Gilt allerdings ausschließlich für verheiratete Menschen. Also es muss der Trauschein vorliegen. In ganz seltenen Fällen, wenn sich ein Insasse sehr, sehr, sehr bemüht, schon auch im Verlobungsstadium. Aber eben, es muss halt eben der Trauschein vorliegen. Und es wird dann auch sehr genau geprüft. Es findet dann eine sorgfältige Prüfung durch den Sozialdienst statt und durch die Anschlussleitung. Die Partnerin betrifft ja in der Regel heterosexuelle Beziehungen. Die Partnerin muss dann auch beim Sozialdienst vorstellig werden, weil die Vollzugsanstalten wollen sicher gehen, wenn es sich insbesondere um Gewalt- oder Sexualtäter handelt, die einsitzen, dass die Partnerin weiß, warum der Insasse einsitzt. Weil es soll natürlich verhindert werden, dass es dann, davor hat jede Vollzugsanstalt die größte Sorge, dass es da vielleicht möglicherweise zu Übergriffen kommt. Denn das gehört auch mit zur Wahrheit der ganzen Beziehungsgestaltungssituation. Es finden sich ja immer wieder Beziehungen zwischen Insassen, also ich spreche speziell aus Sicht der männlichen Inhaftierten, und Frauen außerhalb der Haftanstalten, die sich erst während der Haft entwickeln. Das heißt, da findet die Erstkontaktaufnahme erst statt, wenn der Mensch schon inhaftiert ist, zum Beispiel im Rahmen, was weiß ich, es gibt Gottesdienste, da kommen dann auch manchmal Gäste ins Haus, oder es gibt Sportfeste, wo dann auch Gäste von außen in die Anstalt kommen, oder es gibt die Möglichkeit, dass man inseriert in Zeitungen, und so entstehen neue Kontakte nach außen, und wenn dann sich die Beziehungsgestaltung, also wenn dann die Beziehungen näher werden, vielleicht eine Situation des Verliebtseins entsteht, möchten die Haftanstalten, wenn dann eine Ehe geschlossen wurde, dass die Partnerin auch über die Delikte informiert ist, die zur Inhaftierung geführt haben. Weil manche Insassen gehen da dann nicht ganz so offen damit um.
Okay, ganz herzlichen Dank, Thomas. Mit Blick auf die Uhr, beziehungsweise die Sendezeit, die wir dann in der Sendung zur Verfügung haben, würden wir langsam mal zum Schluss kommen. Aber auf jeden Fall an dich noch die Frage, gibt es noch irgendwas, was du bezüglich des Themas Beziehung und Gefängnis wichtig fändest, was wir jetzt nicht gefragt haben, was du gerne noch ergänzen möchtest?
Nein, ist alles soweit gesagt. Und es ist ein Thema, das man immer wieder aufgreifen kann.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, dann ganz herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du uns immer so eindrückliche Einblicke in das Leben hinter den Mauern gibst. Das ist für uns sehr wichtig und genau, sehr schön, da was mitzubekommen. Und genau, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für das Interview und dass du immer wieder bei uns in der Sendung am Start bist. Das bedeutet uns sehr viel.
Ich danke euch auch von der Redaktion sehr, sehr herzlich, dass ihr diese Möglichkeit mir gebt und letztlich auch den ganzen Insassen, für die ich ja die Möglichkeit habe, hier ein paar Worte dann immer zu sagen, und wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern von dieser Stelle aus ja ein gutes, gesundes Jahr und dass dieses kommende Jahr nicht ganz so verrückt wird, wie das jetzt zu Ende gehende.
Das wünschen wir dir auch und allen anderen Mitgefangenen, die uns vielleicht jetzt gerade auch übers Radio hören. Genau, dann ja, hören wir uns einfach das nächste Mal wieder. Und genau, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Dankeschön.